ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Das ist einfach unfassbar, dass sie da jetzt gerade mal über 100 Abgeordnete noch haben von 650. Diese einstmals mächtigste und einflussreichste konservative Partei Europas.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten aus London. Heute mit Annette Dittert.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Brössel und wir müssen reden über die Wahlergebnisse, über eine spannende Nacht, die hinter uns liegt. Du kommst gerade von der Downing Street, hast dort geschaltet für unsere Fernsehprogramme und du hast dir die Rede von Rishi Sunak, mutmaßlich die letzte, angehört.
Ja, die letzte, so wie es aussieht. Und das war interessanterweise... Das ist ja immer ein komischer Moment, ne, wenn die sich da verabschieden. Ich habe ja schon einige erlebt von diesen Momenten in meinem Leben. Es hat geregnet den ganzen Morgen. In dem Moment, wo er rauskam, aber nicht. Das war die beste Rede, die er je gehalten hat.
Warum?
Weil die würdevoll war, weil die ehrlich war, weil die authentisch war. Und weil ich einfach gestaunt habe darüber, wie ohne Wenn und Aber er sich wirklich bei den Briten entschuldigt hat. Er hat einfach gesagt, I'm sorry.
Ja.
Ohne nach dem Motto, es gibt ja viele verschiedene Arten, sich zu verabschieden, wenn man es nicht geschafft hat. Aber das fand ich eine wirklich tolle Rede und man merkte das auch an der Reaktion der anderen Journalisten, die da mit uns standen, dass die alle dachten, wow, wenn der mal so im Amt gewesen wäre, war sicher auch ein bisschen Erleichterung mit dabei, aber es tat mir dann irgendwie fast leid, als er dann da abzog und der Regen wieder einsetzte. Denn letztlich war das ja nicht allein seine Schuld, dass das so furchtbar schiefgegangen ist. Und er steht natürlich jetzt dennoch als der Schuldige da vor einer Partei, die in Trümmern liegt.
Ja.
Und die ja nicht nur hunderte von Abgeordneten verloren hat, die hat auch eine historische Niederlage. Das ist das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte. Und sie haben... Ja, vor allem auch ganz viele große Frontbencher verloren, also Big Beasts, die da einfach abgewählt wurden. Ne? Rees-Mogg, Liz Truss, also was immer man von denen halten mag, aber das waren Figuren. Und für das alles wird er aller Voraussicht nach schon parteiintern jetzt verantwortlich gemacht.
Ich fand das ganz interessant, weil die gesamte Tonalität ist ja aus den Reihen der Konservativen schon auch, du hast eben würdevoll gesagt, oder zumindest... höflich. Also ich habe jetzt im Ohr beispielsweise Rishi Sunak, der gesagt hat, ich habe ihm gratuliert, dem Keir Starmer, und jetzt geht es an die Aufarbeitung. Ich habe im Ohr Jeremy Hunt, wir haben über die Spitzenpolitiker gesprochen, der seinen Wahlkreis halten konnte.
Knapp,
genau. Der aber auch gesagt hat, wir müssen das jetzt aufarbeiten und dass es eben diesen Übergang jetzt so gibt, das sei die Kraft der Demokratie. Das sind ja Töne, wenn wir nach Amerika schauen, da kann man sich drüber freuen.
Da freut man sich mittlerweile schon, wenn jemand einfach sagt, das war eine legale Wahl und ich gehe auch, weil ich verloren habe.
Ja,
das in gewisser Weise ist das ja schräg, dass wir uns darüber freuen, aber es war sehr deutlich und sehr klar, dass das eben, obwohl diese Tories hier eben auch bedenklich in den rechtspopulistischen Raum gerutscht sind, dass eben nicht so einschneidend passiert ist, dass es eben in Richtung Amerika geht, sondern das war eine ganz klare demokratische Wachablösung und die ist eben auch von Sunak als dem Verlierer auch ganz klar so benannt worden.
Glaubst du, dass es eine Aufarbeitung bei den Konservativen gibt, die diesen Namen dann auch verdient? Oder fallen die jetzt in den nächsten Populismus, driften nach rechts ab?
Ich habe eben eine Kollegin von Sky News getroffen, bevor ich herkam, Beth Rigby. Die meinte einfach, die Partei liegt in Trümmern.
Ja.
Also das ist einfach unfassbar, dass sie da jetzt gerade mal über 100 Abgeordnete noch haben von 650. Diese einstmals mächtigste und einflussreichste konservative Partei Europas. Und die werden eine ganze Weile, denke ich, an diesem Schock zu knabbern haben. Also die meisten gehen davon aus, dass Rishi Sunak jetzt bis zum Parteitag im Herbst der Caretaker-Parteichef bleibt, um eben einen geordneten Übergang zu einem neuen Parteiführer möglich zu machen. Es gab einige in der Nacht, Tim Montgomery, die in der Partei immer noch großen Einfluss haben, auch wenn sie keine Abgeordneten sind, die hier auf den Radiowellen unterwegs waren, die gesagt haben, wir brauchen jetzt wirklich Zeit. Und es gibt zwei Möglichkeiten, was jetzt passieren kann. Entweder geht die Partei wieder noch stärker nach rechts und zerfleischt sich dann um und mit Farage, der ja auch wieder aufgetaucht ist auf der politischen Bühne und jetzt das erste Mal einen Sitz gewonnen hat. Oder aber die sogenannten One-Nation-Tories, die gemäßigten traditionellen Konservativen, erobern sich das Terrain zurück, was ich persönlich für den richtigeren Weg halten würde, denn Wahlen werden in der Mitte gewonnen.
Also aus Sicht der Tories, du sagst, da liegt der Erfolg für die Tories.
Ich glaube ja, ich glaube, wenn sie jetzt weiter nach rechts rutschen und dann damit Farage weiter konkurrieren müssen, den sie ja schon einmal erfolglos versucht haben zu neutralisieren, dann werden sie da nicht weit kommen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese dass dieses Wiederauftauchen Farage, den sie eben nicht haben neutralisieren können mit ihrem eigenen Rechtsrutsch, dass das möglicherweise zu Besinnung führt, einige der Tories, und dass sie vielleicht doch erkennen, dass das Gewinnen oder dass man Wahlen gewinnen kann hier nur in der Mitte, und vielleicht verstehen, dass sie doch wieder in den Centrist, in den traditionell konservativen Raum zurück müssen.
Das heißt, für Namen ist es eigentlich noch viel zu früh, oder? Wer den Parteivorsitz jetzt übernehmen könnte, also, beziehungsweise im Herbst?
Ja, ich denke, dass das jetzt eine Weile dauert, ist mein Gefühl. Heute ist natürlich auch jetzt noch sehr früh, aber ein paar fallen natürlich aus. Also Penny Mordaunt, die ganz heiß gehandelt wurde, hat ihren Sitz verloren, das heißt, die ist raus. Braverman, die ehemalige Innenministerin von Boris Johnson, ist noch drin. Dann gibt es natürlich Kemi Badenoch. Es gibt schon Namen, die höchstwahrscheinlich da jetzt auch sich in den Ring steigen werden. Es gibt aber eben auch Centrist-Namen wie Tom Tugendhat. Das muss man abwarten.
Ja. Von den Tories, von der Downing Street, bevor wir zu Labour übergehen und dort mal ein bisschen analysieren, die wichtigste Frage des Tages vielleicht, war Larry der Kater da?
Ja, der kam schon ganz früh morgens und guckte sich die versammelte Journalistenmeute an, das ist wirklich Comedy.
Ja.
Und dann hat er sich irgendwie, man würde ja denken, dass so eine scheue Katze, ich meine, wir wissen, dass Larry nicht scheu ist, aber dass so eine Katze bei tausenden von Journalisten, die da aufgeregt rumrennen, telefonieren und mit ihrem technischen Gerät agieren, doch eher abgeturnt ist. Aber der legte sich dann so richtig vor die gesamte Presse und streckte sich aus auf dem Asphalt und guckte uns an. Es war wirklich komisch, muss ich sagen. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich den da sehe. Und der hat offenbar gerne, wenn er gedreht, gefilmt und beobachtet wird. Und genießt das richtig.
Ja, das ist der Moment der Achtsamkeit in stressigen Momenten vielleicht. Genau. Labour, heute Morgen die Zeitung, alle voll, Erdrutsch-Sieg, das ist das Stichwort. Man sieht die Presse selten so vereint in den Überschriften, aber ich glaube, auf 7 oder 8 Zeitungen unterschiedlicher Couleur habe ich das heute Morgen lesen dürfen. Ist das ein Erdrutsch-Sieg? Wie schätzt du das ein?
Ja und nein. Also es ist ein Erdrutsch-Sieg, wenn man das britische First-Past-the-Post-Wahlsystem so anerkennt. Das heißt, hier ist es ja immer so, es werden unsere Briten, Großbritannien-Kenner unter unseren Hörern hier wissen, dass die immer nur der Erste in einem Wahlkreis durchkommt und alle anderen Stimmen werden sozusagen gehen den Bach runter. Und dadurch wird natürlich auch taktisches Wählen ermutigt. Das heißt, wenn ich weiß, in einem Wahlkreis, ich will die Tories raushaben, dann wähle ich Labour oder ich wähle aber auch die Grünen oder die Lib Dems, wer immer da die meisten Chancen hat. Das heißt, das ist nicht unbedingt dasselbe, wenn man hier einen Erdrutschsieg hat, wie wenn man wirklich die Mehrheit der Stimmen geholt hat. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Das ist immer so kompliziert zu erklären.
Ich kann das, glaube ich, nochmal illustrieren,
erklär das noch mal
weil
besser.
Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt gerade und fand das ganz interessant. Also Labour hat, ich glaube, 2 Sitze, als ich das letzte Mal geschaut habe, sind noch nicht ausgezählt. Sonst sind alle 650 Wahlbezirke ausgezählt. Und da deutet sich an, oder da ist erkennbar, 412 Sitze und dafür gab es 33,7%.
Genau, das meine
ich. Habe mir das nochmal angeschaut, weil Tony Blair hat dann 1997 418 Sitze bekommen mit 43,2%. Das heißt fast 10 Prozentpunkte mehr. Mhm. Und das ist der Punkt, den du
das
meinst.
Das meinte ich. Danke dir. Ja. Das war jetzt eine lange Nacht und dann ist man manchmal echt ein bisschen dozy danach. Ja, genau. Das meinte ich. Das ist so, dass natürlich nicht, also 33 oder 34%, was es am Ende werden für Labour, ist nicht die irre Mehrheit, die er jetzt in Abgeordneten sitzen hat. Das liegt an diesem Wahlsystem, dass eben immer der Erste durchkommt, der Rest kommt weg. Und das heißt aber eben auch, dass er insgesamt die Wählerstimmen, wenn man sie einfach mal netto sich anguckt, nicht sehr stark hat nach vorne bringen können. Das sind, glaube ich, insgesamt sogar nur 1,6 oder 7% als die Wählerstimmen, die er insgesamt 2019 hat einfahren können. Das heißt, das war eine Protestwahl gegen die Tories und nicht so sehr eine Wahl für Labour.
Was glaubst du, muss Keir Starmer daraus ableiten, wenn er diese Zahlen auf dem Tisch hat, wenn seine Berater mit ihm darüber sprechen?
Also erstmal kann ihm das ziemlich egal sein,
weil
er hat gewonnen.
Gewonnen ist gewonnen.
Und wenn man hier mit so einer Mehrheit gewonnen hat, kann man erstmal machen, was man will.
Ja.
Und zwar ziemlich lange. Das haben wir ja bei Boris Johnson gesehen. Dennoch sollte ihn das beunruhigen, weil man ganz klar sieht, dass hinter diesem Wahlsieg sich verbirgt, wenn man eben die echten Stimmenzahlen, die echten Stimmenanteile sieht, dass er nicht so stark gewonnen hat und dass es eine sehr starke populistische, rechtspopulistische Unterströmung gibt. Nigel Farage hat mit Reformen, ich weiß nicht, 14% eingefahren. Das übersetzt sich jetzt eben hier durch das Wahlsystem nur in ein paar Sitze.
Ja.
Dann kann man mal sagen, gut, in dem Fall ist ein Wahlsystem gut, wenn man diese Rechtspopulisten oder antidemokratischen Parteien nicht im System haben will. Aber das ist natürlich, es entspricht nicht ganz der Realität, das verzerrt die Realität und Starmer dürfte das bewusst sein.
Ja, dass das Vertrauen nicht da ist, was wir ja auch in den ganzen Untersuchungen vorher, wir haben ja ewig und lange darüber berichtet, das ist genau das Problem. Vielleicht ein Ausblick. Jetzt muss er ja Vertrauen zurückgewinnen. Und er sagte Change, der Wandel, ja, auch dieses Stichwort, was ja nicht so richtig gezündet hat. Wie ist die Situation eigentlich für Labour, für ihn, wenn er jetzt in die Downing Street kommt und seine ersten Schritte einleitet? Das ist ja alles nicht so rosig für ihn, oder?
Nee, das ist eine Wahnsinns-Herkules-Aufgabe, die da vor ihm liegt. Und das hat man ihm ja auch im Wahlkampf, fand ich, immer richtig angemerkt, dass er sehr angespannt war. Das ist nicht nur, weil er selbst nicht so charismatisch wäre, sondern auch, weil er ganz genau weiß, was da vor ihm liegt. Und ich glaube, das größte Problem, was er jetzt angehen muss und vor der Brust hat, ist, wie will er diese angeschlagene britische Wirtschaft wieder aufrüsten, aufbauen, wenn er gar nicht weiß, woher das Geld kommen soll. Er hat ja ausgeschlossen, dass er den Brexit rückabwickeln wird. Das heißt, da kann er nichts holen, da kann er auch nicht hinter zurück vorerst. Und er hat gesagt, er macht keine wesentlichen Steuererhöhungen. Aber wovon will er denn dann die ganze Wiederaufrüstung des Gesundheitssystems, die Sanierung der öffentlichen Dienste finanzieren? Und ich glaube, da wird er, da vertrauen sie, glaube ich, immer darauf, dass die Wirtschaft jetzt einfach irgendwie magically wächst und dann geht das irgendwie. Oder sie müssen eben, was ich eher vermute, sehr bald mit ein paar sehr unangenehmen Nachrichten vor die Briten treten und sagen, es gibt eben doch Steuererhöhungen. Mhm. Anders geht das nämlich gar nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Und da wird er sofort erheblichen Gegenwind haben. Und die Tatsache, dass er eben dann so einen Farage im Parlament hat und auch Jeremy Corbyn, hat ja seinen Sitz bekommen, also sein parteiinterner, seine Nemesis von, also seine sozialistische Nemesis, die er ja aus der Partei ausgeschlossen hat, sein Vorgänger, der sitzt da jetzt auch wieder. Das heißt, man kann schon damit rechnen, dass es sehr bald, obwohl er eben so eine starke Mehrheit gibt, für ihn sehr schwierig wird und es da eine Menge Gegenwind von allen Seiten gibt.
Ich habe gestern einen ganz interessanten Kommentar gelesen in der Financial Times und der Kollege hat dort kommentiert, die brauchen jetzt einen Untersuchungsausschuss zum Brexit. Mhm. Wir erinnern uns, 4% der Wirtschaftskraft der jährlichen sind verloren gegangen. Das sind die Erhebungen der eigenen Behörde, OBR, zum Thema Brexit. Und eigentlich müsste er aus strategischem Kalkül jetzt sagen, und das reibe ich euch, liebe Konservative, ewig unter die Nase, indem wir einen solchen Untersuchungsausschuss machen. Und dann werde ich immer wieder darauf hindeuten, dass das der Fehler war, der das Wachstum, was man eigentlich braucht, den man vermeiden hätte müssen.
Ja, genau.
Hältst du das für eine gute Idee?
Also ich glaube, wenn er so in die Offensive gehen wollen würde, hätte er das eigentlich schon im Wahlkampf anfangen müssen. Ja. Und da hat er es eben ganz vermieden. Ich weiß nicht, ob er die Kraft und die Energie dafür haben wird. Aber es wäre, wie du richtig sagst, ich glaube, es wäre der beste Weg, um klarzumachen, dass eben die Tories diesen Brexit so eingestielt haben und dass man den auch nicht so hart hätte machen müssen. Wenn sie klug sind, werden sie genau das tun. Ob sie so in die Offensive gehen werden, ich bin mir nicht so sicher, weil wir haben ja eben auch immer noch diese britische Mainstream-Presse und die Tabloids hier, die mehr oder weniger alle nach wie vor auf der Seite der Konservativen sind und die eben auch diese Regierung von Anfang an beschießen werden. Und ich weiß nicht, ob er angesichts auch der Massivität an Aufgaben, die vor ihm liegt, da so in einen offenen Kampf gehen will. Das wird jetzt total interessant. Das werden wir ab nächster Woche schnell merken, glaube ich.
Ja. Wir gucken mal uns noch ein bisschen die anderen Parteien an. Du hast eben ja auch schon die Stärke von Reform UK mit Nigel Farage als Parteivorsitzenden angedeutet. Vielleicht nochmal so zur Erinnerung, was ist das eigentlich für eine Partei? Wofür steht dieser Nigel Farage eigentlich?
Ja, das weiß man immer nie so ganz. Der steht eigentlich immer dafür, dass er die ewige Opposition ist, wie so viele Rechtspopulisten. Also es ist ein Rechtspopulist und auch oft ein rassistischer Hetzer, also kann man auch nicht anders sagen. Das ist einer, der will stören, zerstören, der will, vor allem war seine große Mission immer, dass er die Tory-Partei zerstören wollte. Und das hat er ja im Grunde jetzt erreicht.
Ja.
Und jetzt ist, glaube ich, seine nächste Mission, das hat er auch heute Nacht schon angekündigt, dass er jetzt die Labour-Partei zerstören will und dann sich selbst sozusagen in die Mitte setzen will.
Wie gefährlich ist der?
Ich glaube, dass der sehr gefährlich ist, weil der hat ja im Grunde den Brexit wesentlich mit herbeigeführt, indem er die Tories vor sich hergetrieben hat und die in der naiven Überzeugung, dass man sowas neutralisieren kann, indem man sich diesen rechtsextremen oder rechtspopulistischen Positionen annähert, darüber sich selbst ja zerlegt haben in einer Weise, die jetzt wirklich kaum mehr rückholbar ist. Und insofern ist er gefährlich, ist ein gefährlicher Zerstörer.
Ja.
Das ist aber niemand, der wirklich ernsthaft politische Arbeit
einsteigen
wird.
War ja noch nie in Verantwortung, ne?
Der war noch nie in Verantwortung. Ja. Er war mal Europaabgeordneter, mit UKIP hat er aber eigentlich im Wesentlichen nur gestört.
Mhm.
Und so ähnlich wird er sich, glaube ich, auch hier verhalten. Aber der hat dadurch, dass er eben auch so eine Präsenz hat und von den Medien auch immer wieder so überproportional gewürdigt wird. Es ist ja, wo der auftaucht, ist eine Kamera. Dadurch hat er einen erheblichen Einfluss.
Ja.
Und jetzt hat er eben das erste Mal im achten Versuch ein Abgeordnetenmandat. Und das wird es noch schwieriger machen, den auszusparen. Und ich halte ihn für sehr gefährlich, aber das ist eben einer dieser Zerstörer. Und dazu kommt ja auch noch, dass er eben auch sich immer wieder pro Putin ausgesprochen hat, also eben auch zu dieser Fraktion der Rechtspopulisten, die wir auch in Europa haben, gehört, die letztlich die westliche Demokratie und die liberale Demokratie unterminieren wollen.
Deine Einschätzung, warum konnte der relativ viele Stimmen holen?
Weil der wieder die Unzufriedenheit bei den Briten ausgenutzt hat, sozusagen. Genau wie damals, 2016. Das war ja auch im Grunde ein Protestvote oder der Brexit war im Grunde ja auch unter anderem eine Abstimmung, die die Unzufriedenheit der Briten mit dieser brutalen Sparpolitik auch ausdrücken sollte und wollte. Also da wollte man denen mal da einen Denkzettel verpassen. Und so hat Farage es auch immer formuliert.
Mhm.
Das wurde damals noch auf die EU umgeleitet, ne? Und jetzt hat er sozusagen diese Unzufriedenheit und diese ja auch Verzweiflung, die ja durchaus im Land herrscht, geschafft umzuleiten direkt gegen die Tories, also nicht mehr mit dem Umweg EU und indem er einfach gesagt hat, die haben den Brexit vermasselt, das wäre doch eigentlich ganz toll geworden.
Mhm.
Insofern hat er kein Programm, aber ja, er ist eben dadurch, dass er das sozusagen ausbeuten kann, diese Unzufriedenheit, die es ja auch weitergeben wird. Starmer kann das nicht von heute auf morgen abstellen, das wird lange dauern, bis er dieses Land repariert und er wird ein ewiger Störenfried bleiben und damit sehr gefährlich.
Ich würde gerne noch mal gucken auf die Liberaldemokraten. 71 Sitze, das ist ja doch eine ganze Menge, ein Plus von 63. Wow, was sagt uns das?
Das sagt uns, dass überall da, wo Tories, also ehemalige Tory-Wähler, es nicht über sich bringen konnten, Labour zu wählen, die den Umweg zu den Liberaldemokraten gegangen sind, die im Prinzip so eine Art Tory-Party-Light sind in manchen Neighborhoods, in manchen Wahlbezirken, in anderen sind sie ein bisschen linker. Die haben eigentlich so eine ganz schwammige Mitte-Identität. Man kann das gar nicht so zuordnen. Die haben eben wirklich auch hauptsächlich davon profitiert, dass viele die Tories abwählen wollten. Und in Wahlkreisen, wo es eben einfacher ging, wenn man Lib Dem wählte, dann haben die Lib Dem gewählt. Es sind aber sehr viele ehemalige Tories, die das getan haben.
Ja. Hast du den Eindruck, dass das Auswirkungen hat im parlamentarischen Betrieb, wenn da so eine große liberaldemokratische Fraktion auch drin sitzt?
Muss man abwarten, ne? Weil es ist ja so, dass eine Regierungspartei, die so eine starke Mehrheit hat, wie jetzt Keir Starmer, das alles ignorieren kann. Das haben wir bei Boris Johnson auch gesehen. Die Exekutive hat hier eine ungeheure Macht. Und das Parlament, das ja der eigentliche Souverän hier sein sollte in dieser Demokratie, so ist es in der Verfassung, in der ungeschriebenen auch vorgesehen, hat eigentlich gar nicht die Rolle, die es haben sollte. Die haben teilweise Gesetze in so kurzer Zeit durchs Parlament gejagt, dass die Abgeordneten nicht mal die Zeit hatten, sich damit wirklich zu befassen. Das sind auch so Tricks einer Regierung hier, um eben Sachen schnell durchzukriegen. Da gibt es nicht diese Art von Debattenkultur wie zum Beispiel in Deutschland, auch wenn es so aussieht, aber es ist eigentlich immer nur eine Prügelei am Mittwoch und den Rest der Woche wird einfach alles durchgewinkt. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber insofern glaube ich, dass die Liberaldemokraten keine so große Rolle spielen werden, dass Starmer einfach keine Bündnisse mit der Opposition braucht.
Ja, ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns dieses Phänomen an. Also wir können festhalten, Labour mit unglaublichen Zugewinnen und auf der anderen Seite diese fatalen und wirklich deutlichen Verluste, Niedergang, schreibt mancher, bei den Konservativen. Ist das ein Wechsel vielleicht auch in der politischen Kultur, dass Populismus nicht mehr den Stellenwert hat, wie wir das rund um Brexit seit 2016, dem Referendum, gesehen haben?
Ich glaube in gewisser Weise ja. Jetzt kommt gleich das Aber, aber ja. Ich bleibe jetzt erstmal beim Ja. Also ja, insofern, als die Briten eben und Britinnen gesehen haben nach jetzt wie viele Jahre, 8 Jahren, was so eine populistische Regierung anrichten kann, dass sie nämlich ganz viel zerstört im Land. Und das haben sie jetzt am eigenen Leib gespürt und gesehen und das wurde abgewählt. Das heißt aber nicht, und jetzt bin ich beim Aber, dass wir jetzt einfach wieder zurück sind zu den Zeiten vor dem Populismus mit einer ganz normalen sozialdemokratischen Regierung, die jetzt in Ruhe wieder zur Vernunft zurückkehren kann. Das heißt es deshalb nicht, weil eben diese rechtspopulistische Strömung weiter existiert mit Farage. Auch wenn der eben nur 3 Sitze kriegt am Ende mit seiner Partei. Es sind 14% oder sowas. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Aber es ist eine erhebliche Anzahl des Netto-Stimmenanteils, den die gewonnen haben. Und das heißt, dieses Denken, diese Art des Argumentierens und diese Art des vor sich hertreibens von normalen Politikern, das wird weiter aus dieser Ecke hier geschehen.
Ja.
Insofern ist es nicht ganz so, dass man sagen kann, der ist hier komplett abgewählt worden, der Rechtspopulismus. Den gibt es als Unterströmung weiter. In der Form der Tories ist er abgewählt worden, das ja.
Ich habe die Tage immer mal mit Engländern gesprochen, die dann auch immer sagten, ein bisschen erschrocken waren über die Vorhersagen, dass Reform UK so stark abschneiden würde. Und mein Eindruck war, es ist immer die Frage im Raum, wie kann das eigentlich passieren? Oder andersrum formuliert, was müssen die normalen Parteien eigentlich tun, um diese Partei zu stellen? Hast du eine Empfehlung?
Also auf jeden, ich sage mal so, ich habe da auch kein Rezept für, dann wäre ich nicht mehr Journalistin, wenn ich wüsste, wie das geht, dann würde ich mich als Beraterin wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen. Nein, ich glaube, ich kann höchstens sagen, was man, das kann man sich ja auch ansehen aus der Geschichte, was man nicht machen sollte, nämlich diesen Parteien hinterherzurennen und zu glauben, man könne sie neutralisieren, wenn man deren Positionen übernimmt. Ich glaube, man muss sehr früh die sehr klar stellen und benennen, warum das Unsinn ist, was die wollen und benennen, dass die auch nicht konstruktiv mitarbeiten wollen. Aber ob das dann wirklich was nützt, ich weiß es nicht. Das ist ja die große Frage, die sich ganz Europa gerade stellt. Aber man kann hier ganz klar sehen, an den Tories und was passiert ist auch mit Farage, dass eben auch der ganze Brexit, wir müssen uns ja nochmal erinnern, Cameron hat ja den Brexit, das Referendum, deswegen ausgerufen, um Ruhe an der rechten Front zu haben und auch letztlich um Farage zu appeasen, also um den zu neutralisieren. Und 8 Jahre später hat er einen Brexit, den er nie gewollt hat, also Cameron, hat damit das Land zerstört letztlich wirtschaftlich und hat diesen Farage wie den Teufel aus der Box wieder da.
Ja.
Es ist also überhaupt nichts gewonnen. Und der zerstört einfach weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Exempel, dass sich vielleicht auch in Europa ein paar Parteien der Centrist-Mitte, der konservativen Mitte mal ansehen sollten. Weil das ist wirklich ganz sicher die falsche Strategie.
Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Aber mich würde noch interessieren, wir haben noch gar nicht gesprochen über die Person Keir Starmer. Wer ist das, der da jetzt in die Downing Street zieht? Wie schätzt du ihn ein?
Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich bin ihm nur einmal auf so eine Art Party begegnet von Weitem und habe ihn nur so ganz kurz mal von Namen erlebt und fand ihn ungeheuer sympathisch. In einem, sage ich mal, freundlicheren Ambiente ist das ein ganz entspannter, sympathischer Mensch. Und ansonsten glaube ich einfach, dass er sehr, wirklich sehr, sehr ernsthaft vorhat, dieses Land jetzt wieder zu reparieren und wieder zurückzuführen zu einer, ja, zu einer normalen Demokratie und dass er aber auch weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Er ist eben so das genaue Gegenteil dieses Spaßclowns Boris Johnsons oder eines Farage. Er ist eben überhaupt kein Populist, er ist überhaupt kein guter Rhetoriker oder Charismat. Der ist einfach jemand, der ja jetzt die Ärmel hochkrempeln will und das hinkriegen will. Und das ist eigentlich genau das, was die Briten jetzt brauchen.
Ja, können wir sehr gespannt sein, ob das so gelingt. Vielen herzlichen Dank, dass
Danke
du bei
dir.
Uns warst, dass wir sprechen konnten. Und wir freuen uns natürlich immer über Zuschriften, Anregungen, Kritik ihrerseits, eurerseits. Gerne unter folgender E-Mail-Adresse podcast.london@ndr.de, podcast.london@ndr.de. Und wir verabschieden uns im Studio. Annette Dittert.
Tschüss.
Und mein Name ist Christoph Prössel. Tschüss.
Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht. Und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen.
Du darfst dir im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt.
Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag, jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.